Mensch, einfach mal die Fresse halten und zuhören.
Genau. Genau da fängt ja auch unsere Arbeit an. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Therapeutin
und der Coach
mit Sabine Werner-Kopsch
und Hajo Werner.
Ein Ausschnitt aus unseren Küchengesprächen. Folge 56.
Angst vor Heilung.
Die Angst vor Heilung kommt in meiner Praxis ja gar nicht vor. Ich glaube, dass das ein Thema ist, das eher Menschen betrifft, die sich in der Pubertät befinden, oder?
Das kann sein. Es kann aber auch sein, dass es einfach Menschen betrifft, die stark mit psychischen Erkrankungen zu tun haben. Weil das grundlegende Problem ist ja, dass wenn Menschen länger unter einer psychischen Krankheit leiden, sich quasi das eigene Bild oder die eigene Wahrnehmung von sich selber total verändert und man die Krankheit in das eigene Bild sozusagen stark übernimmt. Also sozusagen leidet man unter einer Angststörung über Jahre hinweg, dann weiß man irgendwann gar nicht mehr, was sind denn meine Persönlichkeitseigenschaften und was sind denn jetzt die Anteile der Krankheit oder bei Essstörungen. Ne? Was ist die Essstörung und was bin ich? Und das vermischt sich so stark, dass man quasi ein Bild von sich selbst aufbaut in dieser Zeit, was natürlich gekennzeichnet ist durch die Krankheit. Und der Gedanke dahinter sozusagen, das loszulassen, also man will ja gesund werden in der Regel, ne? Aber dann muss man das loslassen und dann weiß man aber gar nicht mehr, wer war ich denn eigentlich davor? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wer ich davor war oder wie ich davor war. Und die Angst davor, dann vielleicht langweilig zu sein, nicht mehr interessant zu sein, nicht mehr der oder diejenige zu sein, der man jetzt gerade ist, das ist dann das sozusagen, was so ein bisschen diese Angst vor Heilung ausmacht. Also das begegnet mir im therapeutischen Alltag tatsächlich relativ häufig, dass man erstmal das auflösen muss, dass überhaupt sozusagen das Feld offen ist, die psychische Erkrankung auch wirklich loslassen zu wollen.
Aber kommt es auch wirklich bei älteren Menschen vor, also Menschen, die außer Pubertät raus sind?
Das habe ich tatsächlich in meiner Praxis gar nicht, weil ich ja nur mit Kindern und Jugendlichen arbeite und Erwachsene nicht behandle. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es bei Erwachsenen tatsächlich auch ein Thema ist, weil wenn man über Jahre hinweg mit einer Krankheit sozusagen unterwegs ist und sich damit zu 100% identifiziert und so agiert, im Freundeskreis quasi ja auch damit unterwegs ist, in der Familie und diese Krankheit auch ein Teil des Lebens geworden ist einfach. Ne? Also das ist ja nicht nur so, dass es belastet, sondern es gibt ja auch auf der anderen Seite, kann es ja auch Krankheitsgewinn geben, ne? Oder es ist einfach Gewohnheit geworden. Und ich könnte mir vorstellen, dass es bei Erwachsenen tatsächlich auch ein Thema ist, das überhaupt erstmal loslassen zu wollen.
Krankheitsgewinn ist ja auch so ein schönes Wort. Was heißt denn das?
Ja, Krankheitsgewinn ist, wenn man quasi durch eine Krankheit auf eine gewisse Art und Weise Positives zurückbekommt, also zum Beispiel Aufmerksamkeit von anderen bekommt oder bestimmte Dinge bekommt, die man sonst nicht bekommen würde. Das bezeichnet man als Krankheitsgewinn.
Also die Zuwendung, die ich aufgrund der Krankheit bekomme, ist ein Krankheitsgewinn.
Genau.
Ist das nicht auch so, dass Menschen, die gerade psychische Krankheiten haben, dann sehr viel mit anderen Menschen aus diesem Krankheitsumfeld zu tun haben?
Kann sein, muss aber nicht sein. Ne? Aber das kann natürlich durchaus sein, dass man sich bestimmte Selbsthilfegruppen sucht oder dass man in Freundeskreisen unterwegs ist, die ähnliche Themen haben. Und das ist dann natürlich auch so, ne? Dass es dann so ein gegenseitiges Aufmerksamkeit geben ist. Also das ist auf jeden Fall so. Und dann ist ja auch so, dass jede psychische Erkrankung auch immer auf irgendeine Art und Weise etwas Besonderes ist. Ne? Viele Menschen fühlen sich sonst langweilig und haben dann das Gefühl sozusagen, weil sie etwas haben, was mehr Aufmerksamkeit zieht, ist es das, was sie vielleicht interessant macht. Ne? Ganz häufig ist das nur eine subjektive Wahrnehmung. Ne? Das ist nicht so, weil die Menschen haben ja auch eigene Anteile, aber diese eigenen Anteile werden durch Krankheitssymptome meistens richtig stark überdeckt, sodass man quasi gar nicht sehen kann, was sind denn eigentlich die tollen Anteile des Menschen oder die kreativen Anteile, weil die Krankheit quasi so dominant im Leben ist, dass das quasi der Fokus ist. Ne? Und das ist dann quasi auch die Sorge, da ja das so eine riesengroße Rolle spielt. Ne? Wenn das wegfällt, was mache ich denn dann noch? Was bin ich denn dann noch? Was bleibt denn noch von mir übrig? Ne?
Das ist ja auch so etwas, was ich in Erziehungscoachings gerne auch thematisiere. Was ja passieren kann, gerade in der Pubertät, ist, dass sich bestimmte Persönlichkeitsmerkmale besonders stark entwickeln. Zum Beispiel eine Schüchternheit, die aus meiner Sicht regelmäßig vorkommt in Pubertätsphasen, dass man erstmal sich neu orientieren muss, dass man sich nicht so gerne zeigt und alles, was so damit zu tun hat. Und wenn dann das Umfeld um dieses Thema herumgebaut wird für die Kinder, dann sorgt das ja dafür, dass dieses Thema verstärkt wird. Und ich empfehle, dass man dann erst einmal versucht, dieses Thema als solches anzugehen und aufzulösen, damit es jetzt nicht mehr diese Dominanz hat, bevor man das Umfeld aufbaut. Aber das ist jetzt etwas, bevor eine Krankheit entsteht.
Genau, oder wenn es gerade so am Anfang ist, ne? Aber ich kann auch Eltern verstehen, die dann sagen, ja, mein Kind ist irgendwie schüchtern zurückhaltend. Ich schaue dann mal, ob ich eine Schule finde mit nicht ganz so großen Klassen oder ich schaue mal, wie ich das Kind unterstützen kann. Also das kann man schon verstehen, aber es ist so, dass es quasi das Kind in dieser Komfortzone lässt und damit eben wenig Möglichkeiten gibt, aus dieser Komfortzone eben hinauszutreten.
Und aus meiner Sicht gehört zur Entwicklung eines Menschen im Leben auch dazu, regelmäßig diese Komfortzone zu verlassen. Das trägt zur persönlichen Entwicklung bei, dass hält auch das Gehirn flexibel und sorgt dafür, dass sich das Gehirn immer weiterentwickeln kann, unsere Fähigkeiten sich immer weiterentwickeln können. Und deshalb halte ich es für wichtig, dass man früh auch genau das unterstützt, dass quasi eine Gewohnheit der Selbstentwicklung oder Weiterentwicklung in das Leben von Menschen getragen wird.
Genau, das Problem ist so ein bisschen auf der einen Seite die Angst. Die Angst ist natürlich ein großer Hämmer, aus dieser Komfortzone herauszutreten. Und der andere Faktor, der manchmal unterschätzt wird, ist einfach die Pubertät. Viele kleine Kinder, die das super hinkriegen, kriegen das auf einmal in der Pubertät gar nicht mehr hin. Und dann gibt es ein, zwei doofe Erfahrungen mit Gleichaltrigen oder in der Schule. Dann gibt es ein paar blöde Sprüche, ein paar blöde Blicke und dann ist man auf einmal in der Angst drin. Und dann da wieder rauszukommen und zu sagen, ach, ich entspanne mich jetzt und gehe immer mal aus meiner Komfortzone hinaus, das ist einfacher gesagt als getan. Kleinen Kindern fällt das wirklich einfacher. Und wenn man das mit kleinen Kindern übt, hat das natürlich eine gute Chance, dass das auch wieder aufgenommen werden kann. Aber das bricht ganz häufig in der Pubertät bei vielen ein. Weil dann kommen so Schamgefühle dazu, dann kommen so Dinge dazu wie Körperveränderungen zeigen sich, dann ist man sowieso so ein bisschen, dass man erstmal schauen muss, auch mit sich selber, diese ganzen Hormoneinschüsse kommen hinzu. Und dann ist es so, dass ja der Einfluss der Familie nicht mehr so riesig groß ist, sondern der Einfluss der Peers viel größer wird, ne? Und dann super also viel wiegt, was jemand im gleichen Alter sagt.
Peers muss man erklären, Peers bedeutet das Umfeld.
Genau, also das Umfeld des Jugendlichen sozusagen.
Genau, das Umfeld der Jugendlichen wird dann dominanter und hat einen großen Einfluss auf die Entwicklung.
Genau, und dann sagt man als Elternteil vielleicht, ach nein, das sieht super aus, was du da anhast oder probier doch das und das mal aus. Und dann sagt ein einziges Kind in der Schule irgendwas Doofes oder wirft einen blöden Blick zu und dann kann man das danach nie wieder anziehen.
Jetzt sind wir aber schon mit unserem Thema zwei Schritte weiter, das heißt, das ist passiert und eine Krankheit ist entstanden und diese Krankheit ist zum Lebensmittelpunkt geworden.
Genau.
Und spielt eine so große Rolle, dass sich der Mensch mit dieser Krankheit identifiziert.
Genau.
Also es ist nicht mehr, ich habe eine Krankheit, sondern ich bin diese Krankheit.
Genau, die Krankheit ist ich und ich bin die Krankheit, genau.
Und an der Stelle kann man ja auch erstmal verstehen, dass es eine Angst gibt, das loszulassen und zu sagen, okay, ich bin diese Krankheit nicht mehr und diese Krankheit habe ich auch nicht mehr, sondern ich bin geheilt. Und jetzt kann ich wieder das Leben leben, was ich mir wünschen würde.
Genau, die Frage ist halt, die meisten wissen dann gar nicht mehr, was wünsche ich mir denn eigentlich? Oder wie kann ich denn eigentlich sein ohne diese Krankheit? Weil Krankheiten, also gerade psychische Krankheiten, ja teilweise über Jahre hinweg dann das Leben bestimmen. Und die Erinnerung reicht dann gar nicht mehr zurück bis zu dem Moment, wo man sich daran erinnern kann, wie man vorher war. Oder im Zweifel, man kann sich erinnern und sagt, ach ja, ich war dieses langweilige Mädchen, was keine Freunde hatte. Und jetzt bin ich vielleicht viel interessanter und viel toller für alle anderen. Und eigentlich will ich gar nicht mehr so sein, wie ich vorher war.
Also ab da an, ab diesem Punkt, wo ein Mensch vor quasi einer weißen Leinwand des eigenen Lebens steht und nicht genau weiß, was soll ich denn jetzt auf dieser Leinwand kreieren, beginnt ja häufig auch meine Coaching-Arbeit.
Genau.
Und dazu gebe ich auch ein Seminar, weil das wirklich mit einigen Grundlagen entwickelt werden kann. Also wir Menschen haben ja regelmäßig die Herausforderung, uns neu erfinden zu müssen. Das gehört einfach zum Leben dazu. Es genau. gibt starke Wechsel und diese starken Wechsel sind Teil unseres normalen Lebens.
Genau, manchmal sind die vorhersehbar, wie zum Beispiel Ende der Schule oder sowas. Ne? Und manchmal sind die eben nicht vorhersehbar, weil sie zum Beispiel entstehen. Ne? Also sowas wie eine psychische Krankheit kommt in mein Leben, eine psychische Krankheit geht wieder, Dinge gehen und kommen. Das ist tatsächlich so. Manches kann man sehen, manches kann man nicht sehen. Aber man muss sich halt immer wieder neu erfinden, ne? Oder bereit sein, sich neu zu erfinden.
Genau, und ich kann verstehen, dass es Menschen unterschiedlich schwer fällt. Dieser Prozess an sich ist ja zwar spannend und interessant, aber geht natürlich auch mit einem hohen Grad der Verunsicherung einher.
Total. Und ist auch anstrengend.
Genau, ist auch sehr anstrengend. Also ich selbst weiß ja aus meinem Leben, wie oft ich mich neu erfunden habe quasi. Mir überlegt habe, okay, ist das die Richtung, die ich so weitergehen möchte, sowohl im beruflichen, aber auch im privaten, sozialen Bereich. Ich bin als 18-Jähriger aus dem Emsland nach Berlin gezogen. Das war eine komplette Neuerfindung meines Lebens.
Ja, und in einem Alter, wo man ja sowieso noch nicht so richtig gesettelt ist, also das kann ich mir auch schwer vorstellen.
Ja, solche Dinge, solche Prozesse, die sind ja hochspannend, aber kosten natürlich auch wahnsinnig viel Energie.
Genau.
Und je mehr Rückhalt man in diesen Zeiten hat, umso besser ist es natürlich für die Entwicklung. Aber natürlich kann ich verstehen, dass nicht jeder Mensch Hurra ruft, eine große Veränderung.
Genau.
Ja, das ist auch abhängig vom individuellen Temperament.
Ja, weil Dinge im Leben dann quasi sich verändern oder Neues auf einen zukommt, was man vielleicht vorher gar nicht kannte. Ne? Und Dinge passieren, die auch die eigenen Emotionen ordentlich durchwirbeln oder die Gedankenwelt ordentlich durchwirbelt. Und man dann zum Beispiel, also als du aus dem Emsland hierher gezogen bist, hast du ganz sicher auch Heimweh gehabt, ne? Oder hast dich immer mal irgendwie ungut gefühlt?
Also dieses Gefühl von Heimweh ist mir zwar vertraut, aber ich hatte dieses Gefühl nicht, als ich aus dem Emsland nach Berlin gezogen bin. Da war ich tatsächlich so aufgeregt, diese Stadt zu erleben und habe das so genossen, dass ich gar nicht dazu gekommen bin, Heimweh zu haben. Es gab irgendwann in meinem Leben dann eine Phase, da löste sich eben auch in Berlin sehr viel auf, Beziehungen und so weiter. Beruflich habe ich mich verändert und dann erinnere ich mich, dann gab es Nächte, da habe ich mich wahnsinnig einsam gefühlt. Und dieses Gefühl war aber auch wichtig im Nachhinein. Weil dadurch habe ich ganz andere Energien freigesetzt und habe sehr, sehr wichtige Erkenntnisse gesammelt, die ich bis dahin eben noch gar nicht hatte. Und insofern möchte ich das auf gar keinen Fall missen, was ich dort erlebt habe.
Genau, im Nachhinein kann man das meistens so sagen, aber in dem Moment wirst du dich wahrscheinlich nicht gut gefühlt haben, ne? Wenn du abends im Bett gelegen hast und dich ganz einsam gefühlt hast. Das ist ja das, was ich meine, was so anstrengend ist, ne? Wenn dann irgendwas auf einen einströmt, was man vorher vielleicht so nicht überschauen kann und was dann in dem Moment wahnsinnig viel Energie einfach kostet auch. Ne? Es öffnet neue Türen, aber in dem Moment fühlt es sich nicht gut an und das kann ich verstehen.
Genau, dass es eben Situationen gibt, die einen so übernehmen. Ja, das passiert einfach und das passiert auch immer wieder mal im Leben. Sowas gehört einfach zum Leben dazu. Und das zu verstehen, dass das zum Leben dazu gehört, finde ich ja total wichtig.
Ja.
Und dass Menschen am besten im therapeutischen Prozess oder aber auch im Coaching-Prozess, wenn das dort auftaucht, die Angst vor diesen Veränderungen genommen wird und durch die Vorfreude ersetzt diese weiße Leinwand des Lebens eben neu zu gestalten. Und das ist ein so schöner Prozess. Man hat plötzlich so viel Zeit für andere Dinge und kann sich dem so hingeben. Ich persönlich habe solche Phasen auch immer in einer bestimmten Art genossen. Auch wenn es natürlich oft auch mit Traurigkeit einhergeht, wenn es gilt, Altes zu verabschieden. Und trotzdem ist es total spannend, etwas Neues zu kreieren.
Genau, es ist halt beides. Ne? Man verabschiedet das Alte und das Neue kann auch aufregend und schön sein. Was hinzukommt, ist tatsächlich bei psychischen Erkrankungen häufig, dass viele Kinder oder Jugendliche wahnsinnig viel Wert darauf legen, was andere sagen. Und dann eher Sorge haben, was dann für Kommentare von anderen kommen. Also als Beispiel, Jemand steckt in einer Essstörung, kann langsam sich aus dieser Essstörung hinausbewegen, nimmt etwas zu, kann sich ein bisschen besser auch darauf einlassen, vielleicht mal mit anderen gemeinsam zu essen. Und dann kommen so Kommentare wie, oh, du hast aber schön zugenommen oder, oh ja, du kannst ja jetzt schon wieder richtig gut essen, schaffst ja auch eine ganze Portion, Mann, du kannst aber richtig reinhauen oder so. Und dann macht das auf der anderen Seite ein schlechtes Gefühl. Es geht halt im Großen und Ganzen darum, sich von den Bewertungen anderer auch freizumachen. Dass man nicht sagt, ich will etwas Bestimmtes in meinem Leben verändern oder nicht verändern, damit ich bestimmte Kommentare bekomme oder nicht bekomme von außen, sondern einfach zu schauen, mir geht es so nicht gut, ich möchte diese psychische Erkrankung loswerden, ich möchte wieder ein für mich schönes Leben haben und dann ist es mir egal, ob die anderen irgendwelche Kommentare dazu machen oder nicht. Und das ist natürlich auch immer einfacher gesagt als getan, das weiß ich. Aber das ist eben auch ein Prozess, in den man dann hineingehen muss sozusagen und daran arbeiten muss, wie abhängig mache ich mich denn von Kommentaren oder Bewertungen anderer?
Ja, für mich ist ja in dem Teil die wichtigste Erkenntnis generell, dass Menschen die Welt nicht sehen, wie sie ist, sondern die Welt so sehen, wie sie selbst sind. Und wenn ich dann die Kommentare anderer Menschen höre und das genau so einordne, dass das eben ein Kommentar ist von einem Menschen, der die Welt eben so sieht, wie dieser Mensch ist, dann kann ich es auch da lassen. Es fällt dann nochmal einfacher, sich abzugrenzen.
Man kann sich tatsächlich auch mit Worten abgrenzen und sagen, man möchte das nicht. Ne? Also das finde ich auch okay, wenn jemand sagt, ich habe gar nicht um irgendeinen Kommentar dazu gebeten, ne? Oder ich möchte dazu keine Kommentare haben. Dass man sich einfach ganz deutlich abgrenzt und sagt, man möchte bitte auf diese Kommentare verzichten.
Ja, super. Wenn man das kann, ist das toll. Also ich finde es sowieso toll, wenn Menschen für sich einstehen, sowieso klar.
Genau, und wenn man das nicht kann oder an diesem Punkt noch nicht ist, dann ist es eben eine Variante zu sagen, okay, das ist halt ein Kommentar von irgendjemandem und den kann ich genau auch da lassen. Ne?
Wie gehst du denn jetzt damit um, wenn in deiner Praxis Menschen sind, die Angst vor der Heilung haben?
Ganz häufig stellt sich das erst im Verlauf raus, dass man quasi an den einzelnen Symptomen arbeitet und merkt, dass derjenige eigentlich gar nicht richtig mitmacht. Und dass immer wieder es riesige Rückschläge gibt, man immer wieder zum Startpunkt zurückkommt und irgendwann kommt man dann zu dem Punkt, dass man ins Gespräch geht und schaut, möchtest du das überhaupt loslassen oder ist es einfach noch so sehr in deinem Leben, dass es gerade noch nicht geht? Und wenn dann diese Antwort kommt, ja, eigentlich will man das noch gar nicht richtig loslassen. Also man will eigentlich auch ein anderes Leben oder man möchte das irgendwie schöner haben oder man möchte entspannter sein oder sich besser konzentrieren können oder was auch immer. Ne? Meistens gibt es dazu ja Motivationsziele, aber die Krankheit an sich möchte man oder kann man eigentlich nicht loslassen, weil man sich so sehr damit identifiziert und immer wieder die Angst übereinkommt, wenn die Krankheit weg ist, dann bin ich nichts mehr. Ne? Und dann fange ich tatsächlich erstmal nochmal an einem ganz anderen Punkt an und zwar, warum ist denn diese Krankheit so wichtig in deinem Leben? Und schau dann, dass ich vielleicht gemeinsam mit dem Patienten oder der Patientin schaue, wer warst du vorher, wer bist du eigentlich, was sind deine Persönlichkeitseigenschaften. Dann dividieren wir auseinander, was sind die Gedanken und Gefühle, die durch die Krankheit bestimmt sind, was sind deine Anteile und dann eben tatsächlich auch genau das, was du machst, dieses Ziele entwickeln, dass wir einfach Ziele gemeinsam entwickeln, warum es wichtig ist für denjenigen, diese psychische Krankheit loslassen zu können. Und erst wenn man dann an einem Punkt ist, wo der oder diejenige sagt, jetzt bin ich so weit, das loslassen zu können, erst dann kann man dann wieder quasi in den richtigen therapeutischen Prozess gehen, an den einzelnen Symptomen zu arbeiten.
Das finde ich ja immer wieder bemerkenswert, dass sich unsere Arbeitsweisen an einigen Stellen sehr ähneln. Total wichtig ist aber auch die Erkenntnis, dass es so schwer ist, so eine Krankheit dann loszulassen, oder?
Genau, also sich das überhaupt eingestehen zu können, ist schon mal der erste total wichtige Weg und der ist bei den meisten auch schambesetzt, dass man irgendwann sich eingesteht, ja okay, eigentlich boykottiere ich innerlich diese ganzen Dinge, die ich hätte verändern können in den letzten Wochen oder Monaten, weil ich an der Krankheit festhalte und wenn ich das zugebe und laut ausspreche und mir eingestehe, dann ist das schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung, ne? Dass man an dem Punkt ist, wo man ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass man an dieser Krankheit so haftet und so klammert, dass man selber gar kein Gefühl mehr für sich selber hat. Ne? Und zu sagen, okay, diese Krankheit hat mein Leben einfach so übernommen und ich weiß gar nicht mehr, wo irgendwo unter diesen vielen Krankheitssymptomen eigentlich meine eigene Persönlichkeit ist, das ist auch nicht so einfach, ne, das sich einzugestehen. Also ich finde, das ist auch total schwer.
Das glaube ich, ja.
Und wenn man das geschafft hat und an diesem Punkt ist und sagt, ja, das ist so, ab diesem Punkt kann man in der Regel super daran arbeiten, weil man dann eben offen ist dafür, Dinge auch zu verändern und man immer wieder zu diesem Punkt zurückkommen kann und sagen kann, ich weiß das, du weißt das, dass diese Krankheit einen großen Anteil in deinem Leben übernommen hat, aber das Ziel, was wir jetzt definiert haben, ist das, worauf wir hinarbeiten und dafür müssen wir eben Stück für Stück diese Krankheit quasi loslassen.
Und das Umfeld, zum Beispiel das familiäre Umfeld, muss ja die Krankheit dann auch loslassen.
Genau, also meistens ist es tatsächlich auch dann sowas, was so im System schon eine Riesenrolle hat, das Umfeld ganz genauso, ne? Ob das jetzt Partner oder Partnerinnen sind oder eben auch die Familie, das müssen alle dann gemeinsam loslassen und müssen dann aufhören, Dinge zu covern, mit zu unterstützen, ne? In den meisten Familien oder auch in Partnerschaften wird dann eben auch so richtig diese Krankheit auch gemeinsam gelebt, ne? Also dass das unterstützt wird.
Die Angst vor Heilung. Wenn dir beim Hören jemand eingefallen ist, wo du sagst, diese Folge sollte von diesem Menschen unbedingt gehört werden, dann leite sie gerne weiter, teile sie.
Wir freuen uns.
Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass doch gerne auch 5 Sterne da.
Mach die Abo-Glocke weg.
Und wenn du Ideen und Fragen für künftige Folgen hast, gerne als Sprachnachricht an uns oder aber als Direktnachricht in unsere Social-Media-Accounts oder auch als E-Mail direkt an uns. Wir freuen uns immer, von euch zu hören.
Auf bald.
Auf bald.